Münchner Kirchenradio.
Hören, denken, staunen. Mit Thomas Steinfort.
Herzlich willkommen zu Hören, Denken, Staunen. Heute zu einem Thema, das tatsächlich viele Menschen staunen lässt, nämlich zum Wunder des Lebens. Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Christian Kummer, Jesuit, Biologe und Naturphilosoph aus München. Grüß Gott, Pater Kummer.
Grüß Gott, Herr Steinfort.
Seit Jahrzehnten bereits beschäftigen Sie sich ja als Biologe und als Naturphilosoph mit Fragen des Lebens. Wenn man das macht und wenn man so viel Erfahrung und Wissen im Nacken hat gleichsam, gibt es dann überhaupt noch Phänomene des Lebens, die Sie persönlich noch ins Staunen bringen können? Weiß man nicht schon alles? Hat man nicht schon alles gesehen?
Nachdem ich gerade gestern noch am Computer gesessen bin, um für eine Buchpräsentation, die den Titel hat, wie das Staunen ins Universum kam, können Sie sehen, dass also das Staunen mir nicht vergangen ist über die Biologie. Ich würde sogar fast schärfer sagen, es sind genau die Dinge, die naturwissenschaftlich erklärbar sind, die einen mehr zum Staunen anregen, als das, was man nicht verstanden hat, was dann so dieses nebulose Wort Geheimnis des Lebens hat. Also es sind die verstandenen Dinge, wo man sich sagt, Mensch, toll, raffiniert, wie dieses Leben das macht oder fertig bringt.
Also Sie verstehen etwas und damit ist es aber nicht erledigt, sondern gerade dann kann das Staunen erst recht dann wieder einsetzen.
Das scheint mir sehr wichtig.
Über das Leben als etwas Staunenswertes wollen wir heute sprechen, wollen wir Sie ein wenig ins Nachdenken bringen. Das Wunder des Lebens ist heute unser Thema, das Leben und das Lebendige als etwas, das manchmal die verwunderte Frage aufwirft, was ist das eigentlich, das Leben? Wir haben uns auf dem Münchner Marienplatz ein wenig umgehört, wie Menschen diese Frage beantworten.
Leben ist einfach sein, Dasein und auf der einen Seite genießen und auf der anderen Seite auch andere am Leben teilhaben und das Leben auch genießen lassen.
Dass ich noch lebe. Ich habe nämlich Krebs und deswegen bin ich froh, dass ich lebe.
Das, was ich in mir habe, ich bin schwanger, also das ist für mich zum Beispiel Leben. Genau.
Soweit ein paar Antwortversuche auf die Frage nach dem Leben. Leben, was ist das? Ich frage unseren heutigen Gesprächspartner, den Naturphilosophen Christian Kummer. Eine kurze, aber große Frage, was ist denn das Leben?
Ich denke, dass jeder, der Biologie studiert hat, ins Stottern kommt, wie er diese Frage beantworten soll. Denn eigentlich weiß kein Biologe, wie er Leben definieren soll. Das Übliche in der Biologie ist, dass man dann Lebenserscheinungen namhaft macht, also Eigenschaften, die Lebewesen zukommen. Da gibt es verschiedene Kataloge, die alle den Nachteil haben, dass sie uneinheitlich sind, dass es immer Lebewesen gibt, die rausfallen aus dem Katalog. Und wenn auch der klassische von dem russischen Biologen Oparin Fortpflanzung, Stoffwechsel und Evolution eine Grundlage sein kann, denke ich, wäre es nicht genug. Ich halte es lieber mit einem Biologen namens Penzlin, der darauf hinweist, dass das Eigenartige von Leben doch ist, dass es ein ungeheuer kompliziertes Netzwerk von chemischen Reaktionen ist, ein lebendiges System. Und dieses Netzwerk dadurch charakterisiert ist, dass es diesem System seine Selbsterhaltung garantiert. Also etwas ist, was philosophisch gesagt hoch teleologisch konstruiert ist. Eine Zweckmäßigkeit um der Erhaltung des eigenen Selbstes willen. Das scheint mir biologisch konstatierbar zu sein.
Also Zweckmäßigkeit als etwas, was ja zum Beispiel ein auch hochkomplexer Kristall ja so nicht hat, also soweit wir das sehen können. Nochmal nachgefragt, wenn man jetzt nimmt auf der einen Seite ein sogenannt einfaches Lebewesen, was wahrscheinlich schon unendlich kompliziert genug ist, eine Amöbe oder einen anderen Einzeller auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein nochmal komplexeres Lebewesen, zum Beispiel Ihren Gesprächspartner, der Ihnen gegenüber sitzt, also mich als Menschen, da gibt es, denke ich, doch gewaltige Unterschiede zwischen einem Menschen und einer Amöbe oder einem Einzeller. Und doch tun wir die beide in diese eine große Schublade, auf der draufsteht Lebewesen. Was verbindet uns in dieser großen Unterschiedlichkeit? Was ist, nochmal nachgefragt zu dem, was ich eben gefragt habe, dann vielleicht das Gemeinsame, was uns verbindet, was uns in diese eine Schublade gehören lässt?
Gut, die Gemeinsamkeit der Schublade ist natürlich ganz sicher die das Auseinander hervorgehen, das Evolutive, dass wir alle in einem gemeinsamen Abstammungszusammenhang sind. Der Mensch in diesem Zusammenhang eigentlich ein viel späteres Produkt der Evolution ist, aber er lässt sich genealogisch zurückverfolgen bis auf den Einzeller. Status. Es kommt also mit Recht, wie Sie sagen, neue Eigenschaften dazu. Es wird immer, die Summe der Eigenschaften wird immer größer, das Besondere. Aber es ist nicht getrennt oder irgendetwas vom Himmel gefallen, sondern es ist diese Gemeinsamkeit, dieser genealogische Abstammungszusammenhang aller Lebewesen. Das hat uns der Darwin ins Stammbuch geschrieben und da hat er auch völlig recht.
Was ist Leben? Was unterscheidet Lebendiges vom Nichtlebendigen? Darüber spreche ich heute mit dem Naturphilosophen Christian Kummer. Und gleich geht es darum, wie dieses Leben überhaupt beginnen konnte. Wir sprechen heute über das Leben, darüber, was das eigentlich ist, das Leben. Und ich spreche darüber mit dem Biologen und Naturphilosophen Christian Kummer. Diese Frage, was Leben ist, die führt ja unweigerlich zur Frage, wie dieses wundersame Phänomen des Lebens, wie das überhaupt möglich ist oder anders formuliert, wie es auch in die, wie man so schön sagt, in die Welt gekommen ist irgendwann mal. Eine große Frage, wieder für eine kleine kurze Radiosendung trotzdem die Frage, können Sie kurz skizzieren, wie man sich das grundsätzlich verständlich machen kann, dass irgendwann mal vor langer, langer Zeit in einem bis dahin doch vermutlich unbelebten Universum auf einmal so etwas entsteht, was wir Leben nennen. Wie kann man sich das erklären?
Nun zunächst kleine Korrektur. Ich glaube nicht, dass es vor so unendlich langer, langer Zeit ist, wenn man die Größenmaßstabe des, mit dem Größenmaßstab des Universums anschaut, braucht es sicher etliche Milliarden Jahre, bis der Zustand vom Planeten so weit ist, dass auf einem Planeten Leben entstehen kann. Aber natürlich geht der Naturwissenschaftler davon aus, dass das ein kontinuierlicher, den Naturgesetzen erfolgender Prozess ist, eine sogenannte Chemoevolution, wo also molekulare Bestandteile des Lebendigen bereitgestellt werden, bis dann ein zelluläres Leben entsteht. Nur, wir haben eine Erklärungslücke von diesen Voraussetzungen, man kann Stoffwechsel simulieren und dergleichen, zum Gesamtsystem der lebendigen Zelle. Jetzt kann man fragen, ist dieser Schnitt ein Schnitt des immer noch Nichtwissens? Wir haben einfach nur nicht die nötigen Glieder. Oder ist da was Prinzipielles dahinter? Und als Naturphilosoph bin ich natürlich froh, dass es Biologen gibt, die diesen prinzipiellen Unterschied in der Art stark machen, dass sie sagen, ja, diese Bestandteile des Lebendigen in vorlebendigen Systemen, sogenannten Progenoten, die wechseln immer miteinander. Das läuft mit horizontalem Genaustausch immer hin und her. Das kann man nicht fassen. Erst die lebendige Zelle kann man fassen, weil hier das Zusammenspiel dieser Einzelteile einen Grad der Komplexität erreicht hat, der sich stabilisiert, der sich dann selbst erhält und selber weitermachen will. Davor haben wir immer Systeme, die wieder zurückfallen, die sich nicht selbst erhalten können. Und erst diese Fähigkeit des Selbsterhaltens ist dann ein lebendiges System. Und dazwischen gibt es kein Übergang, sondern das ist alles oder nichts. Und es ist entweder ein System, das sich nicht erhalten kann, oder es ist eins, das sich erhalten kann. Und das wäre also so etwas, so vertritt es der Biochemiker Böse, der Gap, der Übergang, der Sprung vom Nichtlebendigen zum Lebendigen.
Jetzt haben Sie selber das Wort Sprung erwähnt, das war mir jetzt so gekommen, ob man da nicht Entwicklung, also wenn es wirklich um die Entstehung von etwas qualitativ Neuem geht, und das scheint ja hier der Fall zu sein, dass man tatsächlich um so Begriffe wie Sprung und so weiter nicht herumkommt, was einen dann vielleicht wieder, wir hatten es am Anfang, dann wieder in Staunen bringt, also genau, auch wie ein Sprung möglich ist.
Und das warum wäre also ein Wort, das sich hier schwer vermeiden lässt, aber es wäre nachvollziehbar, dass dieser Sprung sein muss aus der Sache und nicht einfach nur aus unserer Ignoranz, aus unserer Unkenntnis raus.
Ist es hilfreich, Sie sind ja auch also Jesuit und Theologe, also ein gläubiger Christ, ist es hilfreich oder ist es eher eine völlige Verwirrung, wenn man versucht, an diese Fragen heranzugehen, indem man sagt, gut, Entwicklung ist das eine mit allen Fragen, die damit verbunden sind. Wie kann denn wirklich Neues entstehen und so weiter? Wenn man dann so einen Begriff ins Spiel bringt wie den der Schöpfung oder ist das eine völlige Vermischung der Ebenen und Zugänge?
Ja, ich wäre hier sehr vorsichtig, Schöpfung einzuführen. Es käme vielen entgegen, die dann meinen, ja, dieser Sprung, das ist uns irgendwie unbefriedigend. Da muss also dann ein eigener Macher für diesen Sprung zuständig sein und das ist dann der Schöpfer. Aber damit macht man eigentlich sowohl diesen biochemischen Ansatz, dass das ein systemimmanenter Sprung ist, nimmt man den nicht ernst. Und man nimmt auch nicht ernst, was eigentlich Schöpfung in einem theologischen Sinn ist. Eben nicht irgendeine Zutat von außen, sondern das ist mit Evolution zusammenzusehen. Thayer Desjardins hat diesen, das, was wir jetzt Sprung genannt hat, einen kritischen Punkt genannt. Eine Engführung der Evolution, wo es auf neuer Ebene dann weitergeht. Aber das bleibt im Phänomen, auf der Ebene des Evolutiven. Und Schöpfung wäre demgegenüber transzendente Angelegenheit. Der Schöpfer, das ist eine metaphysische Überlegung, zumindest zu sagen, ja, all diese Dinge, die hier ablaufen, die wie dieser Sprung staunenswert zufällig sind, die müssten nicht passiert sein. Sie könnten sein oder nicht sein. Dass sie sind, braucht eine zureichende Erklärung, einen zureichenden Grund und den nennen wir Gott. Das wäre dann der Schöpfer in einem theologisch-metaphysischen Sinn.
Wir würden Gott ja eigentlich buchstäblich zu einem Lückenbüßer wieder degradieren. Ja. Wir haben ja hier diese Lücke, den Gap, hatten Sie gesagt, zwischen dem Nichtlebendigen und dann dem lebendigen System. Und da muss er buchstäblich dann als Lückenbüßer heran, wenn man da das so kurz schließen würde.
Er wird zum Lückenbüßer oder zum Designer oder all diese Begriffe, die in gewissen, biblizistisch engstirnigen, sage ich mal, Konzepten von Gott arbeiten und Gott zu einem Superhandwerker erniedrigen, das ist einfach daneben.
Was ist Leben? Wie ist Leben überhaupt möglich? Über Fragen dieser Art spreche ich heute mit dem Naturphilosophen Christian Kummer. Das Leben ist heute unser Thema. Was ist das überhaupt, das Leben? Darüber spreche ich mit dem Naturphilosophen und Biologen Christian Kummer, der als Jesuit ja auch Theologe ist. Wir sind eben schon in theologische Überlegungen auch so ein bisschen abgewandert. Aber nochmal vielleicht etwas spezielle Frage an Sie. In der Sprache des Glaubens, zum Beispiel in der Sprache der Liturgie, des Gottesdienstes, ist es völlig selbstverständlich, Gott Leben zuzuschreiben. Die Rede vom lebendigen Gott, das ist uns völlig, völlig selbstverständlich. Aber nun gehört Gott auf der anderen Seite offensichtlich nicht in die Systematik oder auch in die Lehrbücher von Zoologen oder Botanikern. Da taucht er ja nicht auf. Und Gott als Lebewesen zu bezeichnen, würde auch schon wieder eigenartig klingen. Und doch sagen wir, er lebt und er ist der lebendige Gott. In welchem Sinne lebt Gott und was hat sein Leben, wenn wir ihm Leben zuschreiben, zu tun mit dem Leben, was wir uns oder auch Tieren und Pflanzen zuschreiben? Oder ist das nur eine metaphorische Sprache?
Vielleicht nicht ganz metaphorisch, aber zunächst muss man auch von diesem Punkt wieder ausgehen. Und es ist immer schwierig, mit allen Begriffen, die wir von unserer Erfahrungswelt auf Gott übertragen. Und die negative Theologie legt immer Wert darauf, dass man immer dazu sagen muss, dass gleichzeitig, wie wir so eine analogisch oder scheinbar analoge Übertragung machen, wir sagen müssen, nein, es ist nicht so ähnlich, sondern gleichzeitig er ist nicht das, was wir mit diesem Begriff ausdrücken. Wenn das schon mit Begriffen der äußeren Erfahrung gilt, dann erst recht Leben, wenn der Biologe, wie ich gern sage, selber nicht weiß, was Leben ist. Und jetzt dieses Wort übertragen wir auf Gott und müssen gleichzeitig so sagen, aber es ist aber nicht dieses Leben, das wir kennen, dann wird es doppelt und dreifach schwierig. Aber es gibt natürlich so etwas, was lebendig ist. Lebendig sein bedeutet, weiß ich aus meiner inneren Erfahrung. Wenn ich aufwache, ist noch in meinem Bewusstsein, ist mir gegenwärtig, ich lebe. Und von da aus ist schon ein Punkt der Verbindung, wenn ich sage, Gott lebt oder vielleicht noch deutlicher, so ein Satz wie, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dann will ich damit ausdrücken, ja, das ist eine Wirklichkeit, das ist nicht nur irgendein ein begrifflicher Schluss, sondern das ist etwas, dem meine innere Erfahrung zugänglich ist. Also religiöse Erfahrung wäre dann das große Stichwort. Sowas muss ich natürlich zulassen, um den Ausdruck Gott ist lebendig einen Sinn geben zu können. Als Lebewesen, Gott als Lebewesen, wie das Hegel gemeint hat, so als nebuloses Wirbeltier, das ist natürlich ein absoluter Krampf.
Okay. Eine ganz andere und doch irgendwie ähnliche Frage stellt sich, finde ich, auch mit Blick auf den Menschen. Auch der Mensch scheint doch irgendwie in einem anderen, irgendwie vergleichbar und doch wieder in einem anderen Sinne ein Lebewesen zu sein als zum Beispiel Pflanzen, denen wir ja auch Leben zusprechen, aber wo wir sagen, von dem, was wir wissen zumindest, also die sind also vollkommen schlechthin bewusstlos und wir sind doch auch in einem anderen Sinne Lebewesen als Tiere, wo wir sagen, die leben natürlich, die haben auch so etwas wie Empfindungsvermögen und so weiter, vielleicht auch bestimmte Formen von Bewusstsein, aber wir sagen zumindest sehr schnell, die denken nicht im Sinne wie die Menschen. Bei diesen, was halten Sie von solchen Unterscheidungen? Sind das überhaupt strikte Unterscheidungen? Sind die Übergänge fließend? Wir hatten ja eben schon mal, der Mensch hat sich ja irgendwie daraus entwickelt, von daher können wir nicht schlechthin anders sein als die anderen Lebewesen. Kurz gefragt, wie besonders ist das Lebewesen Mensch im Vergleich zu anderen Lebewesen?
Ich denke, dass man sehr stark eine Bresche für die Besonderheit machen kann. Zunächst mal grundsätzlich würde natürlich jeder Biologe sagen, jedes Lebewesen ist charakterisiert durch besondere Eigenschaften, mit denen er sich abhebt von anderen. Und wenn ich erinnern darf an ein altes Pomo von Konrad Lorenz, der das Besondere des Menschen charakterisiert hat. Es gibt Lebewesen, die schneller laufen können wie der Mensch und besser klettern können wie der Mensch. Und ich weiß nicht, was er sonst noch gehabt hat. Aber ein Lebewesen, das all das Laufen und Klettern und Fliegen mit Hilfsmitteln so gut kann wie der Mensch, das gibt's eigentlich nicht. Das wäre dann das Besondere der Kombination von Eigenschaften. Aber ich denke, dass auch das nicht den Kern der Sache trifft. Und ich bin positiv erstaunt gewesen, letztendlich mit einer Paläontologin in der Diskussion gewesen zu sein, in einem Arbeitskreis in der Katholischen Akademie, die selbstverständlich vom Geist des Menschen als Eigenschaft in der Kulturanthropologie und Paläontologie, ja, was für Dokumente für Geistigkeit des Menschen gibt es, treten auf. Und ich habe sie gefragt, ach holla, also Sie führen da einen Begriff in Ihre Wissenschaft ein, wo doch Biologen normal das Zahnweh kriegen. Ja, wir kommen nicht dran vorbei, war Ihre ganz, ganz naive Antwort. Und ich denke, dass das etwas ist, wo wir mit Recht und ohne Angst eigentlich zurückgreifen sollten auf die Tradition, die Geistigkeit des Menschen, auch wenn das scheint mir ein Konglomeratsbegriff ist, der ganz Unterschiedliches enthält, aber der eben steht für die Innenerfahrung des Menschen, für sein Bewusstsein von Freiheit, sein Sollen, und das mündet in eine Begriffssprache, in der das ausdrückbar ist und damit in eine kulturelle, wie Popper gesprochen, Welt 3, die einfach einmalig ist, dass ich da am Besonderen des Menschen bin. Und da ist eben die Ebene der Biologie, der Erklärbarkeit des Besonderen des Menschen nicht genügend. Das ist nett, was der Lorenz da bringt, aber es bleibt irgendwo hilflos auf der Landstraße im Vergleich zu diesem Drive, der mit der geistigen Evolution des Menschen eingesetzt hat.
Also der Mensch als geistbegabtes Lebewesen. Da haben Sie mit dem Stichwort Geist ein schönes Stichwort geliefert, ein schönes Thema für eine weitere Sendung, irgendwann dann mal auch in Hören, Denken, Staunen. Das Leben ist heute unser Thema, darüber spreche ich mit dem Naturphilosophen Christian Kummer. Und gleich geht es um die Frage, ob und warum das Leben dann auch, wenn das Leben dies und jenes ist, ob das Leben dann auch einen besonderen moralischen Status hat. Was Leben eigentlich ist, das ist heute unsere Frage. Und die Frage, was Leben ist, die führt sehr schnell zur Frage, auch wenn man es vielleicht nicht gleich so gleichschalten darf, aber sie führt doch zur Frage, auch welchen Wert das Leben hat oder ob das Leben als Leben einen besonderen moralischen Status auch hat. Sehr bekannt ist ja das Zitat von Albert Schweitzer, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Meine Frage an Sie, an den Naturphilosophen Christian Kummer, gibt es so etwas oder sollte es so etwas geben als wie Ehrfurcht vor dem Leben, so als Grundeinstellung, und ist das Leben als solches besonders schützenswert und warum eigentlich? Und dann natürlich die Frage, was tun wir, wenn das Leben wollen der vielen Lebewesen untereinander in Konflikt und Konkurrenz gerät?
Ich denke, dass Sie mit dem Stichwort Albert Schweitzer ins Zentrum getroffen haben, dem das sehr stark bewusst war, einerseits ein Verständnis oder ein Empfinden für Lebewesen als respektheischende Entitäten und andererseits aber die Tatsache, dass wir auf Kosten von solchen respektheischenden Entitäten nur leben können als Lebewesen. Das ist eine Konfliktsituation, die zunächst klar machen muss, wieso Respekt gegenüber anderen Lebewesen. Und ich denke, dass das wieder diese Grundauffassung der Selbsterhaltung von Lebewesen betrifft, also ein System, das so konstruiert ist, dass er sich selber am Leben erhalten will, auf sehr unterschiedlichen Niveaus, natürlich ein Bakterium viel, viel einfacher als ein Vogel oder ein Frosch, der aktiv meinem Zugriff entkommen will, und aber doch all denen gegenüber, die haben, das sind eigene Subjekte, das sind nicht einfach nur Gegenstände, die ich achtlos zum Fenster rausschmeißen kann oder wie ich an denen nicht rumhauen kann, wie an einem Stück Stein, wo ich irgendwas draus zimmern will, sondern die jedes Mal eine Rechtfertigung verlangen, wenn ich mit denen irgendwas anstelle, sei es als Nahrung, sei es als was immer. Weil ein eigenes Stück selbst graduell gesteigert, es wird viel leichter sein, es wird viel weniger Begründung brauchen, darf ich diese Grasnarbe jetzt hier abtragen, damit der Gartenweg wieder sauber ist, als darf ich dieses Lebewesen umbringen, um mich davon zu ernähren. Das ist diese große Linie, die aber prinzipiell, natürlich erschlage ich eine Mücke, wenn sie mich stechen will. Aber das rechtfertigt nicht, dass ich eine Mücke in die Finger nehme und um ihrer selbst willen, ja, jetzt schaue ich mal, weil es mir Spaß macht, wie das Ding reagiert, wenn ich ihm zwei Füße ausreiße. In der Forschung macht man ähnlich ein bisschen auf vornehmere Dinge, aber die Rechtfertigung muss sein, um des Wissenserwerbs oder Gewinns willen. Man diskutiert, ob wirklich jedes zoologische Praktikum wieder erneut so und so viel Frösche den Kopf abhauen muss, damit man den galvanischen Reflex zum 7-millionsten Mal demonstriert hat. Vielleicht ist es notwendig für Studenten, aber es ist eine Frage, die gestellt werden muss, die nicht einfach selbstverständlich aus Jux und Tollerei sich ergibt. Das ist Ehrfurcht vor dem Leben und damit wirklich eine ethische und ethisch zu behandelnde Größe.
In dieses Sprachspiel gehört ja auch, gerade auch wenn Christen oder die Kirche sich beteiligen an solchen Debatten, gehört die berühmte Formulierung von der Heiligkeit des Lebens, insbesondere mit Blick auf das menschliche Leben. Ist das Ihrer Meinung nach ein hilfreicher Begriff? Kann er etwas zum Ausdruck bringen, was man nicht auch anders ausdrücken kann? Und wir müssen ja diese bioethischen Debatten ja auch gesamtgesellschaftlich führen, ja auch mit nichtgläubigen Menschen, die vielleicht mit diesem Begriff nicht so viel anfangen können.
Heiligkeit des Lebens ist ein eher nicht hilfreicher Begriff, wenn er ein Argument ersetzen soll. Denn zunächst, wie Sie sagen, ist es ein Begriff, der aus der religiösen Sphäre stammt und mit Recht, wenn ich überzeugt bin, dass der Mensch individuell eine bestimmte Beziehung zu seinem Schöpfer hat, dann, wenn das mit Heiligkeit des Menschen, der menschlichen Person gemeint ist, okay, dann ist das ein eindeutiges Label, aus dem sich auch ethisch etwas ergibt in der Behandlung, gerade auch in bioethischen Fragen. Aber wenn es nur ein allgemeines Wort ist, heilig als unantastbar, dann ist außerhalb des theologischen Kontextes die Begründung für diese Untastbarkeit, die mir dann das Etikett heilig signalisiert, noch gar nicht geleistet. Und dann wird mit einem Etikett was zugeklebt, was eigentlich erst argumentativ, rational aufgelöst werden müsste.
Also Etikett statt Argument, das geht nicht. So kann man heute keine bioethischen Debatten mehr führen. Was ist Leben? Das ist heute unsere Frage. Auch der besondere moralische Status des Lebens, das ist heute unser Thema. Darüber spreche ich mit dem Naturphilosophen und Biologen Christian Kummer. Das Leben oder auch das Wunder des Lebens, das Leben als etwas Staunenswertes, das war heute unser Thema. Eine letzte Frage an meinen Gesprächspartner, den Jesuiten, Biologen und Naturphilosophen Christian Kummer. Der Jesuitenorden hat ja auch eine große Tradition, ja auch in der Geschichte der Astronomie. Da waren ja auch einige ihrer Mitbrüder ja auch sehr, sehr aktiv beteiligt. Deswegen so eine letzte Frage. Viele Menschen fragen sich ja, ob es da draußen irgendwo in dem großen Universum ebenfalls Leben und Lebewesen gibt.
Nun zunächst, es gibt keine ernsthaften Argumente gegen die Annahme, dass es irgendwo anders auch Leben geben kann bei der Größe des Universums. Die Frage ist, eher, wie verschieden könnte dieses Leben sein. Und da sind von naturwissenschaftlicher Seite relativ enge Grenzen gesetzt. Ehrlich gesagt, diese Aliens, die einem vorgesetzt werden, die dann eher als Kreuzungen von Gummibärchen und Wirbeltieren ausschauen oder so, mit denen kann ich nicht viel anfangen. Ernsthaft diskutabel scheinen mir zwei Dinge. Die Frage, muss Leben immer individuell sein, wie unser zelluläres Leben nahelegt? Von dieser Voraussetzung her ging es nicht anders wie über Individuen. Und dann, wir haben vorher von geistigem Leben gesprochen, wäre es denkbar, dass sich ein geistiges Lebewesen entwickelt, das frei ist und nicht in Schuld gerät? Also das wäre dann eine theologisch doch sehr weitreichende Frage, wenn es auf einem Stern solche Wesen geben sollte, die unberührt von Schuld immer eigentlich das Positive und das Gute tun. Was ist für die, braucht man für die eine Erlösung? Nicht? Das wäre dann so eine theoretische Überlegung, die vielleicht dem Theologen nur besser hilft, klarzukriegen, was eigentlich mit Erlösung gemeint ist. Aber Aliens, die eigentlichen Aliens existieren hier auf unserem Planeten schon längst, und das sind die Pflanzen. Es ist erstaunlich, wie viel anders eben hier ein Lebewesen mit Verzicht auf Bewegung, ernährt werde ich von Licht der Sonne, in eine ganz andere Entwicklung, einen ganz anderen Aufbau von Lebewesen, das aus den gleichen Grundvoraussetzungen rauskommt wie wir, praktisch als zwei verschiedene Formen nebeneinander, wie Leben denkbar ist, ein Baum, eine Eiche und der Mensch. Das ist so horrend, der Unterschied. Wenn uns der nicht so selbstverständlich vertraut wäre, würden wir nie im Traum drauf kommen, sowas als Aliens zu konstruieren. Und doch haben wir das vor uns. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir beide mit unserem Lebensalter irgendwie da neue Informationen aus dem Weltall kriegen. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach zu dünn gesät, als dass wir wirklich Zugang dazu hätten.
Aber das war ja nochmal ein schöner Appell, dass man gar nicht unbedingt in die unendlichen Weiten des Weltalls versuchen muss zu schauen, sondern dass man ja auch das Fremde oder eben ja auch Wundersame und Staunenswerte ja auch in unserer eigenen Realität auf Mutter Erde ja auch immer wieder neu in den Blick nehmen kann und darüber staunen kann. Das haben wir heute ein wenig versucht zum Thema, zur Frage eben, was ist das Leben, was ist das eigentlich? Das habe ich getan. Ich habe gesprochen mit dem Jesuitenbiologen und Naturphilosophen Christian Kummer. Vielen Dank dafür. Ihnen allen herzlichen Dank für das Zuhören. Wenn Sie es nachhören möchten, um nochmal auch tiefer ins Nachdenken zu kommen, können Sie das tun unter münchner-kirchenradio.de. Dankeschön und auf Wiederhören.
Münchner Kirchenradio.
Hören, Denken, Staunen mit Thomas Steinfort.